Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Hermann Hieri, die beide hier neben mir sitzen. An der Universität Münster, ist Autor zahlreicher Standardwerke zur Geschichte des Kolonialismus und war unter anderem Fachberater von ZDF-Fernsehreihen wie Deutsche Kolonien oder Weltreich der Deutschen. Hermann Hieri ist Professor für Neueste Geschichte an der Universität Bayreuth. Das ist irgendwie ein bisschen niedrig. Mit Spezialgebiet Kolonialgeschichte. Er war Vorsitzender lange Jahre der Gesellschaft für Überseegeschichte und ist unter anderem Herausgeber des Lexikons zur Überseegeschichte und anderer zentraler Bücher und Aufsätze zum Thema Kolonialismus. Jetzt haben die beiden gemeinsam eine Überblicksdarstellung über die Geschichte der deutschen Kolonien herausgegeben, die wir Ihnen jetzt in der gebotenen Kürze schlaglichtartig vorstellen möchten. Einleiten vielleicht, das Besondere an der deutschen Kolonialgeschichte ist ja die kurze Dauer von nur 30 Jahren. Das wird im Buch auch deutlich. Die Deutschen begannen nämlich relativ spät, sich am europäischen Kolonialismus zu beteiligen und sie verloren ihren Kolonialbesitz ja schon im Ersten Weltkrieg. Überspringen wir mal und steigen gleich ein mit. Das Buch enthält auch einige Karten, Übersichtskarten, die einige Besonderheiten haben, also im Vergleich, wer von Ihnen schon mal andere Karten zum Kolonialismus gesehen hat. Die Karte zeigt halt in grün die Kolonialbesitzung, sie zeigt aber auch ziemlich viele Fähnchen und Vertragssymbole und vielleicht, Herr Hieri, können Sie kurz was dazu sagen, wie sich mit den Flaggen sozusagen die Realität des Kolonialismus vielleicht etwas konkreter darstellt als mit reinen Farbflächen?
Ja, also gängigerweise werden die deutschen Kolonien in Farben dargestellt, Südwestafrika, Togo, Kamerun, Deutsch-Ostafrika und dann auch im Pazifik. Das ist aber eine mehr oder weniger irreale Darstellung, wenn einfach die Fläche in der Farbe dargestellt wird, als gehörte das zu Deutschland. So finden Sie auch noch in Schulbüchern. Fakt ist, dass ein großer Teil der Bevölkerung nie wirklich unter deutscher Kolonialherrschaft stand, im Urwald lebte und nie was davon gehört hatte, dass überhaupt Deutsche da waren. So haben wir uns hier überlegt, klar zu machen, wo die Deutschen konkret waren, wo sie Ansprüche hatten und das durch die Fahnen dargestellt wird. Und was Ihnen vielleicht als erstes auffallen wird, ist, dass da eine ganze Reihe von anderen Ländern betroffen sind, von denen man gar nicht weiß, dass hier die Deutschen ursprünglich koloniale Ansprüche hatten. Wenn Sie in Afrika schauen, im Westen, oben das heutige Guinea, kein Mensch bewusst. Wenn Sie weiter nach Osten gehen, in Nigeria, das Mahin-Land, Kamerun ist bekannt, aber dann weiter unten Äquatorialguinea, ja, oder im Osten Afrikas ein Großteil von des heutigen Somalia, die Inselrepublik der Komoren, sogar auf Madagaskar waren deutsche Ansprüche. Das ist durch die Farben so deutlich gemacht, dass die sind relativ früh aufgegeben worden im Verhandeln mit europäischen Großmächten, denn darum ging es ja eigentlich Bismarck, die Kolonien als eine Art Pfand im europäischen Wettbewerb darzustellen. Und dann hat man die an die Franzosen oder die Engländer abgetreten und deren Zustimmung dann für die anderen Gebiete mit eingeholt. Nichtsdestotrotz sind diese Gebiete, insbesondere, ich nenne mal Somalia, weil das eine ganze Reihe von Flaggenhissungen da gab und Ansprüchen, historisch bis heute relativ wenig erforscht. Während bei der einheimischen Bevölkerung auch nach über 150 Jahren teilweise ein Bewusstsein vorhanden ist, dass eine spezielle Beziehung zu Deutschland bestanden hat. Das ist ein Faktor, der ist hochinteressant und der gehört auch mehr erforscht, sodass diese Karten aus unserer Sicht etwas mehr aussagen als gängige Länder, blau oder rot oder gelb oder grün eingefärbt.
Genau. Dann was, oder vielleicht, Herr Gründer, können Sie noch kurz dann mal zu den Kolonien. Es gibt ja in Afrika, was haben wir Deutsch, Südwestafrika, das heutige Namibia, und vielleicht noch mal kurz skizzieren, welche Kolonien es in Afrika dann gab, also dauerhaft gab.
Ja, ich denke, dass schon die meisten wissen, dass, kommt das über? Sonst nehme ich das mal in die Hand. Ist das so besser? Prima. Ja, zu Afrika denke ich, dass die meisten wissen, dass das heutige Namibia mal Deutsch-Südwest hieß, dass das heutige Tansania mal Deutsch-Ostafrika hieß, wobei zu Ostafrika, Deutsch-Ostafrika auch Länder gehörten wie Ruanda und Urundi und das dann Togo und Kamerun. Das waren in der Regel die Kolonien, die in Afrika eine zentrale Rolle gespielt hat. Aber es hat eben, wie gehört, auch Ansprüche in anderen Bereichen gegeben. Es hat auch so Fantasievorstellungen gegeben, wie die Deutschen müssten sich ein Kolonialreich schaffen, wie es auch die Engländer hätten. Und man hat dann dieses Fantasiegebilde das deutsche Indien in Afrika genannt. Was war damit gemeint? Man wollte zu dem Besitz, den ich gerade skizziert habe, noch den mittleren, sozusagen nicht von Deutschen besetzten Raum dazugewinnen. Das waren dann die portugiesischen Kolonien, das waren die französischen Kolonien und das waren vor allen Dingen auch die belgischen Kolonien, der belgische Kongo, König Leopold II. Und das Ganze hat man dann Mittelafrika genannt, Deutsch-Mittelafrika, oder eben auch, wie vorhin gesagt, deutsches Indien in Afrika. Gesagt worden ist am Anfang auch, dass die Kolonialgeschichte, die deutsche, relativ kurz war. Das ist allerdings nicht der Ansatz unseres Buches, nur diese 30 Jahre zu behandeln. Die Deutschen haben auch eine lange Vorgeschichte, die deutsche Kolonialgeschichte hat eine lange Vorgeschichte. Man könnte sogar salopp sagen, die Deutschen waren von Anfang an eigentlich immer dabei. Das gilt sowohl für die portugiesischen Unternehmungen in Afrika im 15. Jahrhundert, sogenannte Kap- und Inselspringen in Afrika, oder für die Taten der Spanier. Die Deutschen hatten sogar mal eine Kolonie im heutigen Venezuela, das allerdings einer Privatfirma gehörte, den Welsern. Es hat andere Unternehmungen gegeben. In unserem Buch haben wir diese Vorgeschichte, diese lange Vorgeschichte, in einem Einführungskapitel zusammengefasst, dann aber nochmal zwei gesonderte Beiträge, die an einer Stelle etwas tiefer in die Materie eindringen. Und das ist die deutsche Handelskolonie an der Guinea-Küste gewesen, im Golf von Bengalen. Eine Festung, die Groß Friedrichsburg genannt wurde, nach dem großen Kurfürsten 1683 begründet. Ein Unternehmen, was nur bis 1721 gedauert hat, aber es war sicherlich das erfolgreichste. Und der große Kurfürst wollte natürlich am Afrika-Handel teilnehmen, aber er wollte auch am transatlantischen Sklavenhandel teilnehmen. Und seit Neuestem wissen wir auch, dass der große Kurfürst bzw. seine Agenten vor Ort bis zu 20.000 Afrikanern in die neue Welt gebracht haben. So gesehen nochmal meine These, die Deutschen waren von Anfang an dabei. Sie waren auch irgendwie beim Sklavenhandel mitbeteiligt. Zur Einleitung gehört dann auch noch die spannende Frage, welches waren denn die Motive, die Bismarck dazu gebracht haben, Kolonien zu erwerben. Das ist bis heute ein kontroverser und auch strittiger Punkt. Im Band wird es von einem Kollegen aus Mainz behandelt, dieses Thema, und als Antwort gegeben, konkret die Kronprinzen-These. Meint, kurz zusammengefasst, die Furcht Bismarcks davor, dass nach dem konservativ-preußischen Kaisertum nun ein liberales Kabinett Gladstone, wie man das genannt hat, also ein liberales Kabinett, wie in England zustande kommen würde, und dass die Gattin des damaligen Kronprinzen, eine Tochter Queen Victorias, die am Hof allgemein die Engländerin genannt, nun diese Politik fördern würde. Da hat er kurzfristig das koloniale Abenteuer auf sich genommen, auch weil es in den Wahlen Stimmen brachte für die nationalen Parteien. Aber als die Kronprinzenthese sozusagen hinfällig wurde, weil in England das Kabinett wechselte und weil Bismarck dann auch in Deutschland Zustimmung vom Kronprinzen zu seiner Politik bekam, da hat er schnell wieder versucht, diese Kolonien loszuwerden. Hat sie manchem Staatsmann angeboten, mancher deutschen Gesellschaft, aber das ließ sich nun nicht mehr rückgängig machen. Das Buch hat dann einen zweiten Block, das die einzelnen Kolonien behandelt, und zwar im kontinentalen Überblick, also die deutschen Kolonien in Afrika, sicherlich einer der Schwerpunkte von Herrn Spreitkamp, ein Afrikanist. Dann die Südsee von meinem Kollegen Hiri, der ohne dies eine Menge zur Südsee veröffentlicht hat. Und ich habe ein Kapitel über Tsingtao, eine deutsche Musterkolonie, Fragezeichen, mit einem Satz beantwortet. Es war eine Musterkolonie, aber nur für die Deutschen, nicht für die Chinesen. Dann haben wir einen dritten größeren Block, um auch das Buch weiter vorzustellen. Der behandelt den Alltag im Einzelnen, dort die vorher natürlich noch die Frage, war das überhaupt erfolgreich, dieses gesamte Kolonialunternehmen, wirtschaftlich erfolgreich, hat es etwas gebracht? Da hat schon in den 20er Jahren ein Nationalökonom namens Stampfer eine sehr gute Antwort gegeben. Er hat von einer Sozialisierung der Verluste und von einer Privatisierung der Gewinne gesprochen. Das ist ganz kurz auf einen Punkt gebracht. So ist Kolonialgeschichte gelaufen. Einige haben verdient, der Staat hat in der Regel zugeschossen. Ich war beim dritten Block, Kolonialismus im Alltag, etwas, was auch in anderen Büchern nie so breit dargestellt ist. Die Kolonialverwaltung, auch wieder von meinem Kollegen Hiri geschrieben. Recht und Gerichtsbarkeit, etwas, was fast überhaupt nicht in der Literatur auftaucht. Die Rassenfrage, Mischehen, die Rolle der Frau, ein Kapitel, dann ein Block über Militär, Kriege und Gewalt. Auch das ein Thema, was nur im Zusammenhang eigentlich mit den Aufständen behandelt worden ist. Die Rolle der Mission, man hat ja mal vom kolonialen Dreieck gesprochen, da ist die koloniale Verwaltung, da ist die koloniale Wirtschaft, aber da ist auch die koloniale Mission, die sozusagen die geistige Eroberung, die Spanier würden sagen, die Conquista espiritual betreiben. Schließlich noch die Völkerschauen und Kolonialausstellungen, die dann auch schon in die Jetztzeit überleiten, sodass der Schlussblock sich dann einmal mit der kolonialen Erinnerung beschäftigt. Vor allen Dingen, was ist noch geblieben von der deutschen Kolonialzeit, sowohl in Deutschland, in Europa, aber auch eben in den Kolonien. Und zum Abschluss dann Deutschland und sein koloniales Erbe, die Frage, was hat uns der Kolonialismus überhaupt gebracht, was unterscheidet den deutschen Kolonialismus vom europäischen Kolonialismus, unterscheidet er sich überhaupt im Wesentlichen, und das ist so unsere Fragestellung. Und wir nehmen natürlich auch Stellung zu der im Augenblick politisch virulenten Frage, ob die Deutschen den ersten Völkermord bereits um 1904 begonnen haben. Da sind wir allerdings etwas anderer Meinung.
Gut, also Sie sehen, das Buch deckt chronologisch und thematisch einen sehr breiten Rahmen ab, versucht eben als Überblicksdarstellung den Zugang zu bieten zur deutschen Kolonialgeschichte. Springen wir vielleicht nochmal zurück, auch zu den Karten, und schauen auf das andere Ende der Welt. Also im Prinzip ja genau gegenüber von uns liegt ja Ozeanien und die Inselwelt des Pazifik. Vielleicht können Sie, Herr Jeri, noch mal was dazu sagen, weil das ist ja auch vielen nicht so bewusst wie jetzt die afrikanischen Kolonien, die ja doch stärker auch in der Diskussion immer wieder jetzt aktuell eine Rolle spielen, dass die Deutschen tatsächlich auch in der Südsee als Kolonialmacht aktiv waren.
Ja, also das sozusagen am entferntesten von Deutschland überhaupt, wenn Sie heute dahin fliegen, dann ist es eigentlich egal, ob Sie über Asien fliegen oder über Amerika, über Los Angeles. Von der Entfernung her ist es gleich weit. Also so weit wie von Deutschland man sich überhaupt das vorstellen kann. Und die Hauptgebiete waren Neuguinea, das sehen Sie hier. Aber auch hier sehen Sie an der Karte, da ist heute ein anderer Staat, Tangier, die Inselgruppe der Salomonen, gehörte lange Zeit dazu. Auch deutscher oder Teil davon, deutscher Kolonialbesitz. Das andere von Ihnen wahrscheinlich der eine oder andere mal gehört, Samoa, so wie es richtig heißt. Die Deutschen sagen Samoa, aber es heißt Samoa. Aber wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie auch, dass hier Versuche waren, zum Beispiel das Liebesparadies einzelner Touristikleute, die viel Geld haben, Bora Bora zum Beispiel in der Nähe von Tahiti, heute französisch. Die Franzosen haben sich da fest niedergelassen, weil sie nicht wollten, dass die Deutschen dahin kamen. Auch da gab es sowas wie Flaggenhissung, die die Einheimischen dann ins Meer geworfen haben, weil sie mit den Deutschen nichts zu tun haben wollten. Heute kaum bekannt. Und die letzte Kolonie, wie erwähnt, Samoa, erst 1900, relativ spät, dann 14 Jahre. Und das Verhalten vor Ort hat sich im Wesentlichen unterschieden von vielen Verhalten der Deutschen in Afrika, in Samoa zum Beispiel, durfte nicht geprügelt werden, sonst gehört die Prügelstrafe zum gängigen Motto des deutschen Kolonialismus, auch des französischen und portugiesischen nebenbei bemerkt, weil man aus rassistischen Gründen glaubte, die Samoaner seien Arier. Auch damals war schon die Argumentation, Polynesier seien mit den Europäern eher verwandt. Deswegen dürften sie nicht körperlich gezüchtigt werden. Was bis heute durchaus Folgen hat, weil die Samoaner auch heute noch wissen, dass sie besser behandelt wurden aus ihrer Sicht als Afrikaner und dann merkwürdigen Rassismus gegenüber Schwarzhäutigen entwickelt haben. Es gibt zum Beispiel Neuguinea-Leute, deren Nachkommen heute auf Samoa noch leben, die von den Deutschen dahin gebracht wurden, um die Arbeit zu machen, zu denen man die Samoaner nicht zwingen wollte, die dann vor Ort heute negativ betrachtet werden. Hier ist also der deutsche Rassismus teilweise in einheimische Vorstellungen übergegangen. Daneben gibt es eine ganze Reihe von anderen interessanten Phänomenen vor Ort. Ja. Positiver Nachklang zum Beispiel, die Schulsprache war nicht Deutsch, so wie in anderen Kolonien drumherum. Wenn Sie heute nach Tahiti fahren oder Bora Bora, hören Sie überall Französisch. Ja, in Samoa war die Schulsprache Samoanisch. Das hat zum eigenen Nationalbewusstsein erheblich beigetragen, aus verschiedenen Gründen. Auch solche Sachen werden im Buch erklärt. Man kann sich den deutschen Kolonialismus einfach über einen Kamm scheren. Der unterscheidet sich extrem von einer Kolonie in Afrika oder einer in der Südsee, teilweise innerhalb einer Kolonie unterschiedlich. Und dann dürfen wir nicht vergessen, was der Kollege Gründer gesagt hat, Deutschland war ja auch in China aktiv, was Sie hier in der Karte sehen. Hier unten, Qiaozhou, das heutige Qingdao, wo die Olympischen Segelspiele stattgefunden haben, als die Olympischen Spiele in China waren, war ein sogenanntes Pachtgebiet, ähnlich wie große Teile Hongkongs den Briten verpachtet waren, aber faktisch mit Gewalt an sich gerissen. Und hier gab es nochmal eine ganz andere Verhaltensweise gegenüber den Chinesen, zum Teil hart oder härter, zum Teil auch in der Akzeptanz der chinesischen Hochkultur, etwa auch im Schulwesen.
Da die Zeit ja nun schon fortgeschritten ist und wir auch nur einige Aspekte erwähnen konnten, vielleicht noch ein paar Worte zu dem Buch, das hier vor Ihnen steht und das Sie sich nachher auch nochmal anschauen können und bei Gelegenheit dann auch irgendwo kaufen können. Man könnte ja überhaupt die Frage stellen, warum ein weiteres Buch? Wissenschaftliche Literatur zu den deutschen Kolonien ist so umfänglich wie kaum ein anderes Gebiet erforscht. Am Anfang war auf Deutsch gesagt gar nichts, dann kamen so die 68er Jahre, dann fing das mit Ralph Giordanos Film an über die Gräueltaten der Deutschen in Namibia, heute in Namibia oder auch in Deutsch-Ostafrika. Und dann setzt er eine Erforschung der deutschen Kolonien ein, die eine Menge an Literatur hervorgebracht hat. Warum also ein weiteres, ein neues Buch? Die Zielsetzung war, ein Buch zu schreiben, das jeder, der nicht Geschichte studiert hat oder Spezialist für die Kolonien der Südsee oder für China ist, dieses Buch lesen kann. Das heißt, wir wollten ein leserliches Buch schreiben. Das zweite ist, wir wollten einen Überblick geben über die Themen, die mit dem Kolonialismus im Allgemeinen und mit den deutschen Kolonien im Besonderen zusammenhängt, sodass auch immer wieder Bezüge zu den anderen Kolonien vorhanden sind. Wir wollten ein Buch schreiben, das durch Bilder, durch Karten, durch Tabellen auch die Möglichkeit gibt, mal so eine banale Frage zu eruieren. Seit wann ist denn der Nachfolgestaat des damaligen Deutsch-Ostafrika im Völkerbund vertreten? Alles das in den Vereinten Nationen. Völkerbund war noch ein bisschen zu früh. Und vielleicht zum Abschluss mal so eine Passage, die ja sicherlich viele bewegt und zu denen sich ja auch so prominente Leute wie unser Bundestagspräsident Lammert geäußert haben, und zwar in sehr eindeutigem Sinne, bezogen auf eine einzige Quelle. Das haben wir etwas breiter angelegt und ich kann Ihnen ja vielleicht mal vorlesen, wie wir versuchen mit diesem Vorwurf, die Deutschen hätten schon einen Völkermord in Namibia begangen im Jahre 1904 und 7. Etwas aus diesem Buch zum Abschluss vorlesen. Also, am negativsten wirkte das koloniale Deutschland zweifellos durch die vielen kolonialen Kriege gegen die einheimische Bevölkerung, wobei insbesondere der Krieg gegen die Herero und Nama in Deutsch-Westafrika und der Maji-Maji-Krieg in Deutsch-Ostafrika zu nennen sind. General Trotas berüchtigter Schießbefehl gegen die Herero vom 2. Oktober 1904 steht in der Geschichte des europäischen Imperialismus auf einer Linie mit den menschenverachtenden Anweisungen des niederländischen Generalgouverneurs Jan Pieterszoon Koen zur Vernichtung der Bevölkerung auf den Banda-Inseln von 1621, also im heutigen Indonesien, der spanischen Anordnung der Ausrettung aller männlichen Chamorro auf den Marianen oder Lord Geoffrey Amherst Leitlinien zur bakteriologischen Kriegführung gegen die Indianer im Pontiac War von 1763. In seinen unveröffentlichten Tagebuchaufzeichnungen bekundete Trotha ungeschminkt seine Absicht, ich zitiere, dass die Nation der Herero als solche vernichtet werden muss und wenn dieses durch taktische Schläge nicht möglich war, operativ und durch weitere Detailbehandlung aus dem Lande verwiesen wird. Zitat Ende. Er bekannte allerdings auch, dass er für diese Vernichtungspolitik allein verantwortlich war und dass sich seine Ansichten gänzlich von denen Theodor Leutweins, dem langjährigen Gouverneur Deutsch-Südwestafrikas, unterschieden. Tatsächlich stellt sich die Frage, inwieweit der Staat, die Reichsregierung oder gar das deutsche Volk für die Ereignisse mitverantwortlich waren. Auch ohne die einzelnen Argumente vorzutragen, die gegen eine kollektive Verurteilung sprechen, weist die Handlungsweise der Verantwortlichen in Berlin keineswegs auf die Absicht hin, die Herero zu vernichten. Nach Bekanntwerden der Trothaschen Kriegführung und Vernichtungspolitik in Deutschland gab es scharfe Proteste von Linksliberalen, Zentrum und Sozialdemokraten. Letztere wollten den General sogar vor ein Kriegsgericht stellen. Reichskanzler von Bülow erwirkte am 8. Dezember 1904 die Aufhebung des Schießbefehls mit der Begründung, er widerspreche den Prinzipien des Christentums und der Menschlichkeit, sei wirtschaftlich sinnlos und schade dem deutschen Ansehen unter den zivilisierten Nationen. Trotha wurde abberufen und fand nie wieder eine Verwendung. Es folgten die Auflösung des Reichstags, Neuwahlen, die sogenannten Hottentottenwahlen und die koloniale Reformpolitik unter Leitung des neu ernannten liberalen Staatssekretärs Bernhard Dernburg. Vielen Dank.
Gut, jetzt ist unsere halbe Stunde leider auch schon vorbei. Wer mehr von dem Buch erfahren möchte, kann natürlich zum einen drin blättern. Sie finden unseren Stand hier ziemlich nah im Reihe H 207. Zum anderen gibt es heute Abend im Grassi-Museum noch eine längere Veranstaltung, wo wir auch ein paar Bilder aus dem Buch sehen. Das Buch enthält über 70, zum Teil bislang unveröffentlichte Abbildungen. Und dort werden die beiden Herausgeber noch etwas ausführlicher Gelegenheit haben, über das Buch zu sprechen und auch mit dem Publikum zu diskutieren. Für jetzt danke ich Ihnen für die Aufmerksamkeit, fürs Hiersein und wünsche Ihnen noch eine schöne Messe.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.